Da sitzt Faust nun an seinem Lebensende, 100 Jahre alt, blind. Er glaubt, vor ihm werkelten seine fleißigen Arbeiter. Dabei schaufeln nur Geister vor seinen Füßen sein Grab.
Zum Augenblicke dürfte ich sagen, verweile doch, du bist zu schön.
Und er sagt sie, die Formel aus der Wette, für die der Teufel eigentlich Fausts Seele holen müsste. Doch stattdessen
begegnet ihm die selige Schar mit herzlichem Willkommen.
Das erzählt uns zumindest danach ein mystischer Chor in einer leicht bewaldeten Einöde voller Bergschluchten. Und langsam entfleucht Fausts Seele nach oben. Von Gott für himmelstauglich befunden, belohnt, erlöst? Nein.
Es wird nämlich kein Gericht im Himmel abgehalten, sondern es ist eine ganz eigene Vorstellungsbilderwelt, die Goethe hier zur Darstellung bringt.
Sagt Anne Bohnenkamp-Renken, Germanistikprofessorin und Direktorin des Frankfurter Goethehauses. Diese Bilderwelt zu verstehen, das ist nicht ganz so einfach. Goethe hing einer Art Pantheismus an. Hier ist Gott die Natur ist in Gott. Goethe glaubte, ein Rest von unzerstörbarer Seele werde fortbestehen. Aber an ein Jenseits mit Richter glaubte er nicht. Eine Seelenwanderung in eine andere transzendente Sphäre entfällt damit. Ebenso eine Belohnung für ein braves Leben. Doch Fausts Seele ist ja immer noch rastlos und tatendurstig. Und genau das führt ihn hinüber in diesen Zustand, der sich nur schwer fassen lässt. Oder, wie es so schön heißt,
wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.
Und das ist offensichtlich ein Kern, der weiter strebt, der weiter ein Ziel hat. Da gibt es dann diese Wendung, dass die Liebe von oben teilnehmen muss, um diesen Prozess in Gang zu setzen oder in Gang zu halten.
Nur was heißt jetzt Liebe von oben, wenn da kein Gott sitzt? Nun ja, Gretchen ruft in diesen windigen Bergschluchten nach dem früheren Geliebten. Das ist zwar gelinde gesagt schwer verständlich, weil sie wegen Faust ziemlich gelitten hat. Aber offenbar geleitet Gretchens Liebe Faust weiter nach oben.
Das Unbeschreibliche, hier ist es getan. Das ewig Weibliche zieht uns hinan.
Wobei Gretchen fast schon abstrahiert auftritt. Die Regieanweisung nennt sie eine Büßerin. Man müsse hier alles allgemeiner verstehen, sagt Goethe-Spezialistin Anne Bohnenkamp-Renken.
Wenn dort der Chorus Mysticus dann vom ewig Weiblichen spricht, dann meint er damit sicher nicht nur Gretchen. Gretchen in der Figur von der einen Büßerin taucht auf als eine Spielart oder ein Teil einer solchen prinzipiellen Kraft, die da sicher verallgemeinernd angesprochen wird.
Eine Liebe, die Gnade kennt, eine Urkraft, die Fausts Seele weiter aufwärts streben lässt. Es ist wirklich eine eigenwillige Bilderwelt hier in der Szene. Ein bisschen Wald und Fels, Bergschluchten, Berggipfel. Wie ein karges Paradies für Naturforscher, die gerne Steine und Pflanzen sammeln. Und dann schweben Engel und Mariengestalten ein, als sei der Papst der Bühnenbildner?
Ja, also das ist in der Tat so, dass nicht wenige der Leser ihm genau diese Frage gestellt haben und sich verwundert gezeigt haben darüber, dass er nun in diese katholische Bildlichkeit sich begibt. Andererseits gab es auch diejenigen Leser, denen das viel zu wenig orthodox religiös war und die sich fragten, wo denn hier ein Mann im Himmel bleibe.
Anne Bohnenkamp-Renken erklärt das so. Goethe mischte sozusagen verschiedene Bildwelten für seine pantheistischen Ideen. Er verband verschiedene Erklärungsmodelle, damit diese sich gegenseitig relativieren und nicht im platten Sinne verstanden werden können.
Goethe hat ja da versucht, eine Vorstellung aufs Theater zu bringen, die sich eigentlich der Darstellbarkeit entzieht. Und dafür hat er verschiedene Modelle benutzt. Und unter anderem sind es Modelle, die aus der katholischen Vorstellungswelt kommen, was dann häufig zu dem Missverständnis Anlass gegeben hat, dass es sich hier um eine Erlösung im katholisch-christlichen Sinne handele.
Goethe schrieb mal in einem Brief, die Schlussszene sei so schwierig zu schreiben gewesen, dass er froh war über die konkreten Marienvorstellungen mit ihren klaren Figuren. Wir sehen also Katholizismus. Gemeint ist er nicht und auch keine christliche Erlösung. Schon allein deswegen, weil Goethe die Frömmelei der Romantiker seiner Zeit
neukatholische Sentimentalität
ziemlich verspottet hat.
Klosterbruderisierendes Unwesen.
Wer will, kann sich jetzt so richtig an den Paradoxien abarbeiten. Hat im Prolog im ersten Teil des Faust nicht noch ein Gott mit dem Teufel gewettet? Ja, wo ist der Allmächtige nun am Ende hin? Und wenn Faust sowieso dem Teufel entgehen wird, was gibt es da überhaupt noch zu wetten? Geht doch alles sowieso gut aus, trotz Fausts Übeltaten. Wieso rettet den Doktor gerade sein Streben, wo es im Prolog noch hieß, es irrt der Mensch, solange er strebt?
Also diese Ambivalenz bleibt auszuhalten. Und ich glaube, dass Ambivalenz ein wichtiges Stichwort ist, um die Geschichte, also Goethes Gestaltung des Fauststoffs zu beschreiben.
Und Goethe selbst? Die neuere Forschung hat belegt, dass er als Geheimrat dafür votierte, eine Kindsmörderin mit dem Tod zu bestrafen. Eine Kindsmörderin ähnlich Gretchen. Schreibt sich da womöglich einer im Drama sein eigenes Schuldgefühl von der Seele? Anne Bohnenkamp-Renken sagt, der Fauststoff ist viel grundsätzlicher.
Naja, also Goethe beschreibt tatsächlich, dass menschliche Tätigkeit immer auch mit Verstrickung in Schuld zu tun hat. Ich würde tatsächlich denken, dass uns Goethe hier im Grunde einen Prototyp des modernen Menschen präsentiert. Es geht um diese ambivalente Tätigkeit, die den modernen Menschen auszeichnet. Das ist, glaube ich, kein Versuch, sich selber reinzuwaschen, sondern eine Beschreibung dessen, was er wahrnimmt in der Welt, in der er lebt.
Wir können am Ende des Dramas weiterhin empört sein, eben weil Faust davonkommt. Oder wir fühlen uns erleichtert, weil auch wir Fehler machen können und dennoch auf ein frohes Fortleben hoffen können. Eine weitere Doppeldeutigkeit unter so vielen in diesem Werk. Der Vorhang zu und alle Münder offen.